Der Himmel ist verschlossen. Die meisten Flughäfen in Deutschland sind geschlossen wegen Schneesturm. Und wir dürfen uns versammeln, nicht bloß unter dem Thema offener Himmel, sondern hoffentlich auch unter Gottes geöffnetem Himmel. Es ist ja eine der Bibelzitate, der Bibelabschnitte, wo vom offenen Himmel geredet wird, dort, wo der erste Blutzeuge der Christenheit, Stephanus, gesteinigt wurde. Ich lese ihn aus Apostelgeschichte 8. Sie knirschten mit den Zähnen und es ging ihnen durchs Herz, als sie hörten, was der Stephanus sagte. Er aber, voll des Heiligen Geistes, sah auf gen Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehend zur Rechten Gottes und sprach: Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn, also Jesus, zur Rechten Gottes stehen. Also zweimal betont, ich sehe den Himmel offen. Und was hat er gesehen? Die 24 Ältesten um den Thron Gottes, die vier Gestalten, von denen schon Hesekiel berichtet, mit dem Thronwagen Gottes, das majestätische Blau, von dem Hesekiel berichtet, das Firmament erhellt, sah den Himmel offen. Wir hoffen ja vielleicht am allerstärksten, wenn wir vom Himmel sprechen, dass wir unsere Lieben wiedersehen, unsere Angehörigen. Was hat Stephanus gesehen? Vielleicht das alles. Das heißt ja nicht, dass er das nicht gesehen hat, das neue Jerusalem. Er sah die Herrlichkeit Gottes. Aber das, was er weiter sagt, das Allerwichtigste, Jesus zur Rechten Gottes stehen. Jesus ist schöner, Jesus ist reiner, der unser traurig Herz erfreut. Das war ihm das Allerwichtigste, wo der Seher Johannes in der Offenbarung schildert, den Strahlglanz und wie ein Rauschen von Wasserfällen und die 24 Ältesten und die Posaunen und das Lob um das Lamm und den Thron Gottes. Er sah den Himmel offen und sah Jesus zur Rechten Gottes stehen. Es war also erfüllt worden, was der Herr Jesus noch im Prozess sagte, als sie ihn fragten: Beschwöre dich, dass du uns sagst, ob du wirklich Christus, der Sohn Gottes bist. Und Jesus sprach: Ja, von jetzt an werdet ihr sehen, den Menschensohn zur Rechten Gottes. Dazu riss der hohe Priester seine Kleider. Was bedürfe weiter Zeugnis? Kann doch nicht sein, dass dieser Zimmermannsgeselle von Nazareth der kommende Menschensohn ist, der zur Rechten Gottes steht, am Ehrenplatz Gottes. Doch das war erfüllt. Wenige Wochen später hat der Stephanus offenen Himmel gesehen. Ich sah den Himmel offen. Es war erfüllt, was schon im Psalm 110, in einem Psalm Davids, geweissagt wurde, prophetisch vorausgesagt wurde. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Psalm 110, angekündigt, 1200 Jahre vor dem Kommen von Jesus. Und jetzt sieht der Stephanus beim offenen Himmel vor allem, dass Jesus zur Rechten Gottes steht. Wir müssen uns also klar machen, warum, und wir wollen ja heute einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief miteinander lesen, betrachten, bedenken, Hebräer 8. Jetzt müssen wir verstehen, warum der uns unbekannte Apostel des Hebräerbriefs diese Formulierung wählt in Hebräer 8, Vers 1. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden als Christen. Die Hauptsache. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Punkt. Das soll die Hauptsache sein? Vielleicht vergessen wir Christen das heute, wenn wir in unsere Blättchen und Gemeindeblätter hineinsehen, in unsere theologischen Zeitschriften, dann scheint die Hauptsache zu sein, wie man richtig getauft ist oder wie man richtig Abendmahl empfängt. Entweder, wenn man Brot und Wein durch die Reihen gibt oder dass man in Gruppen vor den Altar tritt, ob mit Brot oder mit Hostien, ob mit Wein oder mit Traubensaft, ob mit Einzelkelch oder mit gemeinsamem Kelch. Sie können endlos streiten. Und unsere Gemeinden sind bewegt von der Frage, ob Choräle wichtiger sind als moderne Lieder oder moderne Lieder die Gemeinde verwirren und dass man wieder zu den Chorälen zurückkehren soll. Endlose Streitigkeiten. Ob der Verkündiger ein Talar anziehen soll, ein geistliches Gewand oder nicht. Also, ob die evangelische Allianz der UNO-Resolution beipflichten soll, dass man den Hunger in der Welt halbieren soll, oder ob sich die Allianz raushalten soll aus solchen. Davon sind unsere Blättchen bewegt. Und da sagt der Apostel des Hebräerbriefs, Leute, die Hauptsache, vielleicht ist das andere gar nicht nebensächlich, unwichtig, aber die Hauptsache ist, dass wir einen haben, der priesterlich vor Gott für uns eintritt, wie der hohe Priester für die Sünder eingetreten ist im Tempel. Er ist zur Rechten Gottes, unmittelbar bei Gott, der uns kennt, der uns versteht, der uns lieb hat. Sprechen wir davon. Dankgebete. Lieber Heiland, der du zum Rechten des Vaters bist, du weißt doch, was mich bewegt, ich muss dir nicht alles aufzählen. Bin froh, dass du für mich eintrittst, für mich Sünder. Das ist die Hauptsache. So hat es wirklich der Apostel des Hebräerbriefs gemeint, dass er sagt, lasst mal das andere, was durchaus Bedeutung hat und wichtig sein mag, mal auf der Seite liegen. Kapitel 6, Vers 1. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist und uns zum Vollkommenen, zum Wichtigen wenden. Wir wollen nicht abermals grundlegen mit der Umkehr von toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre vom Taufen. Die haben damals schon gestritten, ob Erwachsene oder Kinder, ob Familien getauft werden. Lasst mal. Wir müssen sehen, was die Hauptsache ist. Hände auflegen, sogar Auferstehung der Toten. Wir wollen nicht drüber reden. So die Hauptsache, wir haben einen Heiland, der als Hohepriester zur Rechten Gottes steht. Lasse mich das aufgrund der Fülle der Heiligen Schrift ein bisschen in drei Linien aufzeigen. Ist für den Vater im Himmel, das erste, Vater im Himmel, die Hauptsache gewesen, dass sein geliebter Sohn zurückkehrt zu ihm. Im sogenannten hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, heißt es, du hast mich geliebt, ehe der Welt Grund gelegt war. Eine unvorstellbare Liebe zwischen Vater und Sohn. Herr Jesus sagt, der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in die Hand gegeben. Mich bewegt's immer wieder, wenn es heißt, Jesus ging auf einen Berg, stundenlang mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. So lange halte ich mit meinen Gebeten nicht durch. Es war ihm ein Bedürfnis. Und als er ins Leiden ging, hat er gesagt, ihr werdet mich alle allein lassen. Aber ich bin nicht allein. Der Vater ist bei mir. Eine unvorstellbare Verbundenheit zwischen Vater und Sohn. Und dann lässt Gott seinen Sohn fahren um unseres Heils willen. Martin Luther hat in seinem großen Lied Nun freut euch, lieben Christen, gemeint, gedichtet, fahr hin, meins Herzens werte Kron, und sei das Heil dem Armen und rett ihn aus der Sündennot, erwürg für ihn den bittern Tod und lass ihn mit dir leben. Toll, wenn Sie bloß diese eine Zeile nehmen. Der Gedanke des Vaters war, er schickt uns Jesus. Der nimmt Fleisch und Blut an, damit wir Leute aus Fleisch und Blut mit Jesus leben können. Nicht bloß wie Jesus, nicht bloß mit Impulsen von Jesus. Da wären wir verloren. Lass ihn mit dir leben. Aber nun ist die Sehnsucht des Vaters, dass der Sohn wieder heimkehrt zu ihm. Wenn wir je uns als Eltern sehnen danach, dass unsere Kinder nach Hause kommen, dann ist das bloß ein schwaches Abbild dafür, wie der himmlische Vater sich sehnt nach dem eingeborenen Sohn, dass er aus der Fremde dieser Welt heimkommt zu ihm. Wir haben ja bewegende Erfahrungen gemacht vom Heimkommen. Wenn jetzt immer wieder bei Phoenix die Bilder kommen, wie die letzten Kriegsgefangenen 55 aus Russland kamen, die Glocke in Friedland geläutet hat und viele sind nicht mehr heimgekommen. Heimkommen. Ach, wir als Eltern freuen uns. An Heiligen Abend kommt unsere Tochter, die ist in einer Sozialarbeit in Berlin, war schon lange nicht mehr zu Hause, aber wir sehnen uns danach. Die ist 40 Jahre alt, längst in Kinderschuhen entwachsen, aber wie Eltern sich sehen, was denkst du, dass der himmlische Vater sich gesehnt hat? Ich habe gesagt, fahr hin, sei das Heil dem Armen und jetzt kommt er heim. Er rette ihn, weil er den, Philipper 2 heißt es, er hat sich selbst hingegeben bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Und jetzt hat Gott wahrgemacht, was im Psalm 2 prophetisch vorausgesagt ist. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten. Die Mission Impossible, die eigentlich unmögliche Aufgabe ist erfüllt, dass du den bitteren Tod erwürgt hast, dass du einen Weg zum Heil geschaffen hast. Das ist die Hauptsache für den Vater, dass der Sohn wieder heimkehrt. Ein zweiter Gedanke, für Jesus war es die Hauptsache, wieder zum Vater heimkommen zu können. Wird uns erzählt, als die Maria aus Magdala dem auferstandenen Jesus begegnet ist, hat sie zuerst gar nicht begriffen, dass das Jesus ist. Sie meint, es wäre der Gärtner. Mit ihren Tränen verhangenen Augen hat sie gar nicht richtig begriffen. Sie hat es auch nicht für möglich gehalten, dass Jesus wieder da sein soll. Aber als Jesus sie anspricht, so wie bisher bloß einer sie angesprochen hat, Maria, da sagt sie, mein Herr, und will ihm die Füße umfangen, dass ich dich wieder habe. Da sagt Jesus, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Das große Wiedersehen mit euch, das kommt erst. Aber jetzt ist etwas ganz anderes dran. dass ich zu meinem Vater und zu meinem Gott heimkommen darf. Die große Freude des Sohnes, Vater, du hast mich geliebt, ehe der Welt grundgelegt war. Johannes 17, nun Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt gegründet ward. Im gleichen Johannes 17 in dem Gebet heißt es, ich bin schon gar nicht mehr in der Welt, Vater, ich komme zu dir. Wir wollen ja immer wieder uns vornehmen, dass wir Gott mit allen Kräften aus ganzer Seele lieben und merken, wie wir weit zurückbleiben. Aber Jesus hat seinen Vater geliebt mit allen Fasern seines Herzens. Und er hat einmal das große Wort gesagt, wenn der Heilige Geist kommen wird, den der Vater ausgießen wird auf der Höhe, dann wird man begreifen, was Gerechtigkeit ist. Wir werden morgen über Gerechtigkeit noch ein bisschen reden. Wir denken immer wieder dran, Gerechtigkeit wäre, dass wir von unserem Reichtum abgeben den armen Menschen Malawi. Gerechtigkeit wäre, dass endlich die bestraft würden, die so viele Milliarden verschleudert haben, verbrannt haben. Gerechtigkeit wäre, und da haben wir alle unsere Vorstellungen, dass die Nachbarn nebenan ihren Müll besser richtig trennen, in die richtige Kiste reinlegen. Oft sind es ganz kleine Dinge, die uns als Gerechtigkeit vorkommen können. Und Jesus sagt, die Gerechtigkeit, dass ihr mich nicht mehr seht, denn ich gehe zum Vater. Da hat Gott festgelegt, als er seinen Sohn zu sich an seine Seite holte, was vor aller Welt recht und notwendig ist. Dass Jesus jetzt an der Schaltstelle der Weltgeschichte ist. Vor langen Jahren, mein Ältester ist bald 50, also schon lange her, als der auf dem Gymnasium in Schondorf war, hat eine Lehrerin, die so aus der Studentenrevolution kam, im Gemeinschaftskundeunterricht gesagt, die Welt braucht endlich einen wie Mao, der die ganze Welt wirtschaftlich und politisch in Ordnung bringt. Da hat mein Sohn sich gemeldet, gesagt, der ist schon gekommen. Was meinst du? Jesus. Großes Gelächter in der Klasse. Und ab dem Augenblick stand er natürlich nicht auf der Beliebtheitsliste dieser Lehrerin. Aber ich habe mich gefreut für meinen Ältesten, der so am Anfang des Glaubens war, im ersten Feuer der Liebe zu Jesus. Den hat Gott an seine Rechte geholt. Das ist Gerechtigkeit, dass der Heiland der Welt an der Schaltstelle sitzt. Wir sehen noch nicht viel davon. Aber wir können garantiert darauf warten, dass der Herr Jesus diese verfahrene Welt aus aller Unordnung herausholt und in seine Ordnung bringt, in den neuen Himmel, neue Erde bringt. Herr Jesus, Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe. Darauf hat er gewartet, sich danach gesehnt. Dritter Gedanke. Also nicht bloß dem Vater war das Hauptsache, Herr Jesus war es Hauptsache. Und der Gemeinde des Herrn Jesus war von allen Anfängen an das die Hauptsache. In Tübingen ist vor wenigen Wochen der große Professor für Neues Testament Dr. Martin Hengel gestorben. Er war eigentlich ein Manager, ein großes Bekleidungsunternehmen, aber Wilhelm Busch Essen hat zu ihm gesagt, Hengel, Sie sollten Theologieprofessor werden. Und hat er seinen väterlichen Betrieb seinem Bruder überlassen und hat noch im Alter Theologie studiert und wurde einer der ganz genialen Theologieprofessoren. Und er hat uns immer gesagt, ist euch eigentlich klar, dass das am meisten, am häufigsten im Neuen Testament zitierte alttestamentliche Wort, also ein alttestamentliches Wort, das am häufigsten im Neuen Testament zitiert wird, Psalm 110 ist. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Kolosser 3, Vers 1. Trachtet, was droben ist, da Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Hebräerbrief immer wieder, nachdem er erhöht ist zur Rechten des Vaters. Im Epheserbrief. Die Apostel haben gleich bei der Pfingstpredigt gesagt, nachdem er nun erhöht ist, der, den ihr gekreuzigt habt, hat er ausgegossen diesen Heiligen Geist. Der Jesus selber, als ihn die Sadduzäer und Pharisäer hereinlegen wollten mit Fangfragen und er alles gemeistert hatte, hat er gesagt, jetzt will ich euch etwas fragen. Wen meinten eigentlich der David, wenn er gesagt hat, der Herr, also Gott, sprach zu meinem Herrn, Gott war der Herr, ist der nur ein dritter Herr oder wen? Jesus hat gesagt, wen hat denn da im Psalm 110, ihr zitiert doch den Psalm immer wieder, ihr Pharisäer und Sadduzäer, wen hat denn Jesus gemeint? Und sie konnten ihm nicht antworten, da haben sie noch nie drüber nachgedacht. Das war wie wenn der Herr Jesus gesagt hätte, geht mal dem nach. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Noch im Prozess des Herrn Jesus von ihm selber zitiert, ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten Gottes. Das ist nun die Hauptsache. Ist für uns die Hauptsache? Liebe Schwestern und Brüder, wir wären arm dran, wenn das nicht wahr wäre, was Paulus in Römer 8 sagt, Christus, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Bevor ich heute Morgen das erste Stoßgebet gebetet habe, hat der Herr Jesus schon dem Vater gesagt, pass auf den Schiffbruch auf, dass er nicht über seine eigenen Dummheiten stolpert. So stelle ich mir das immer ganz schlicht vor. Das Gebet, das Jesus vor den Vater bringt, ist viel wichtiger als mein stotterndes Gebet. Ich darf mich mit meiner Fürbitte und mit meinen Gebetswünschen, mit meinen Sinn einklinken in das Gebet, das der Herr Jesus schon vor für den Vater bringt, für seine Leute. Wir sprechen von Johannes 17, das sei das hohe priesterliche Gebet, weil Jesus da gebetet hat wie ein hoher Priester. Vater, ich bitte dich für die, die du mir gegeben hast. Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Vater, ich will, dass die nicht verloren gehen. Die sind zwar in der Welt, aber sie sollen nicht von der Welt sein. Verstehen Sie, so tritt der hohe Priester Jesus vor dem Vater für uns ein. Oder der Herr Jesus hat ja das Schönste gesagt in jenem herrlichen Gleichnis, dass der Herr des Weinbergs gesagt hat, der Weinstock bringt nichts, jetzt lassen wir's. Und der Weingärtner sagt, lass ihn noch dies Jahr, bis dass ich um ihn grabe und dünge ihn. Wird immer wieder gefragt, was das für ein Geheimnis, dass sie eigentlich schon vor 10 Jahren auf den Tod krank waren, von Ärzten aufgegeben, jetzt immer noch leben dürften. Weil der Herr Jesus wahrscheinlich vor dem Vater sagt, der Schiffbruch ist noch lange nicht so weit. Bei dem muss ich noch einiges umgraben. Vielleicht bei Ihnen auch. Hohe priesterliches Gebet vor dem Vater. 1. Johannesbrief. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Denn wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus, der gerecht ist. Jetzt verstehen Sie vielleicht, warum Sie, das ist die Hauptsache. Mehr als alle dogmatischen Erkenntnisse, als alle Frömmigkeitseindrücke. Fast würde ich sagen, mehr als alle Bibelworte, die uns lieb sind. Da ist die Person Jesus Christus, der Heiland, von Gott uns gegeben. Lass ihn mit dir leben. Und er ist beim Vater. Erhöht an die höchste Instanz und tritt für uns ein, für seine Leute. Im Hebräerbrief heißt, er ist jetzt erschienen vor dem Angesicht des Vaters, im Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns einzutreten. Er bittet immer da für die, Hebräer 7 und dann Hebräer 9, bittet immer da für die, die nach seinem Willen zu Gott kommen sollen. In Herrnhut gab es das 24-Stunden-Gebet. Da haben sich die Brüder und Schwestern abgelöst, um für die Missionare in Lappland und in Afrika, Westindien zu beten. Die haben sich abgelöst. Den Herrn Jesus muss man nicht ablösen. Mein Religionslehrer Paul Schemp hat mal gefragt, kann man eigentlich auch glauben, wenn man schläft, sozusagen wenn unser Bewusstsein weggetreten ist. Also so wie wir glauben, versteht nicht, aber auch wenn ich schlafe, wacht sein Sorgen, so heißt Paul Gerhardt. Gell? Er wacht und denkt an mich noch im Schlaf. Und sie können sich ihm anbefehlen, dass die dummen Träume weggehen und die Lasten, die auf unserer Seele liegen. Wenn ich erhöht werde von der Erde, sagt Jesus, so will ich sie alle zu mir ziehen. Dann will ich es wahr machen, Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Der hohe Priester, der Hebräerbrief beschäftigt sich immer mit der Gestalt des hohen Priesters, der für die Sünden des Volks eingetreten ist, der selber Mensch war in dieser Erde und auch versucht wurde wie wir, wusste, was Sünde ist und der einmal im Jahr ins Allerheiligste ging, um Israel zu entsünden. Da sagt der Hebräerbrief im Kapitel 10, das war ja bloß eine Erinnerung an Sünden, Jahr um Jahr, immer wieder. Jesus ist einmal ins Heiligtum eingegangen, damit wir dort einen Heiland hätten. Der sagt, Vater, die und den habe ich erkauft, die gehören mir. Und das darf nicht durchgestrichen werden, das ist mein Heilandswille. Stephanus sah den Himmel offen und Jesus zur Rechten stehen, die Herrlichkeit Gottes, sprach, ich sehe den Himmel offen und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und Hebräer 8,1 heißt das nun die Hauptsache, von dem wir reden. Ach, lieber Heiland, vielen Dank, dass das so ist, dass du als der große Fürbitter, der uns durch und durch auch in unseren Schwachheiten versteht, in der Halblebigkeit unseres Glaubens und unserer Treue, dass du vor dem Vater bist und uns nicht mehr loslassen willst. Schenk uns ein frohes Gewissein darüber, dass das gilt. Und lass uns heute Nacht geborgen sein in deinem Frieden. Bewahre die vielen, die unterwegs sind auf den Straßen jetzt bei dem Unwetter. Sei um die aus unserer Mitte und in unseren Gemeinden zu Hause, die kaum tragbare Lasten auf ihren Seelen haben. Du großer Hohepriester, dir dürfen wir es anvertrauen, diese Menschen, dass du sie trägst mit ihren Lasten. Amen. Noch ein Gedanke zum Stichwort Hauptsache. Unser früherer Landesbischof Dr. Erich Eichele hat gern das Wort zitiert, das in der Christenheit oft gesprochen wird. Es ist nicht seine Erfindung gewesen, aber er konnte es mit besonderem Tremolo sagen. Es ist eben die Hauptsache, dass die Hauptsache bleibt. Gut, wenn wir wissen, dass die Hauptsache ist, dass Jesus vor dem Vater ist. Aber wenn Sie bei einem Gemeindebesuch zu einem Menschen sagen, ist eben die Hauptsache bleibt, sagt er, ja, diese Hauptsache, dass man jeden Morgen gesund aufstehen kann, gell? Dann müssen wir schon sagen, was wir inhaltlich meinen. Dieses Große, dass Jesus zu Rechten Gottes ist an der großen Schaltstelle.